Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Offizier in der NVA, aber auch in der Bundesmarine war und zu gleicher Zeit auch dieses hier ist Gegner wider Willen, haben wir als Hardcover und als Paperback-Version. Das war für mich sehr beeindruckend, weil er aus eigenem Erleben, aber auch aus historischer Recherche über die Begegnung von Bundesmarine und der Ostmarine schreibt mit all den kuriosen Begegnungen, die da stattgefunden haben. Und ich möchte jetzt ihm das Wort überlassen, dass er ein bisschen davon berichtet.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. In den nächsten Minuten wird es etwas maritim nach dem Motto, See verbindet und trennt nicht. Wir versetzen uns jetzt mal in den Juli von 1964. Ein Minensucher der Lindor-Klasse Ulm prescht mit voller Fahrt hinter einem MLR-Schiff der Volksmarine hinterher. Das war etwas schneller, es lief 17 Knoten. Der westdeutsche Minensucher schafft nur 16. Aber wenn man sich im Kielwasser befindet, hat es ja so einen Sogeffekt. Und als er dann etwa auf 100 Meter ran war, der westdeutsche Minensucher, stoppt auf einmal der Kommandant des Volksmarineschiffes. Dem westdeutschen Kommandant gelingt es mit Hartruderanlage gerade noch an dem Schiff der Volksmarine vorbeizuschlittern. Es wäre also fast zur Kollision gekommen. Und in dem Moment, wo er so an dem Schiff der Volksmarine vorbeischlittert, ruft der Kommandant des Marineschiffes, ich sage es erstmal auf Deutsch, vielleicht haben wir auch Sachsen hier, die können mir das dann übersetzen. Wer im Kielwasser des Sozialismus schwimmen will, muss erst einmal lernen, richtig zu steuern. Auf Sächsisch, wer im Kielwasser des Sozialismus schwimmen will, muss erst einmal lernen, richtig zu steuern. Und das über Oberdeckslautsprecher. Ja, und das ist nicht nur die einzigste Episode. Ich habe in diesem Buch, was Frau Hartmann hier vorgestellt hat, aus meiner eigenen Marinedienstzeit, die war 22 Jahre bei der Marine, ungefähr feststellen können, dass wir zwischen 1960 und 1990 25.800 Begegnungen hatten zwischen Schiffen der Volksmarine, der Bundesmarine, der 6. Grenzwardeküste, des Bundesgrenzschutzes See und des Zollgrenzschutzes. Und wir können sagen, dass 2% aus diesen Begegnungen in einer Nahbereichssituation, das sind also 520 Fälle, etwas Außergewöhnliches passierte. Das heißt, jährlich 17 oder in jeder 50. Begegnung ist etwas Anormales passiert, was die eine Seite als Provokation auslegte, aber die andere Seite gar nicht als Provokation gemeint hat. Und in diesem Buch, was Ihnen vorgestellt wurde, habe ich also 76 Beispiele aufgeführt aus eigenen Erleben und der historischen Recherche und dabei 36 ganz ausführlich wiedergegeben, bis hin zur Ebene Bundeskanzler und Erich Honecker, Sekretär des Politbüros, die sich in einem konkreten Fall direkt verständigen mussten, um ein Schiff der Bundesmarine, welches in Not geriet, helfen zu können. Alles fängt mit einem tollen Erlebnis an. Am 12. April 1961, das Aufklärungsschiff der Volksmarine Wismar nähert sich dem Minensuchgeschwader der Bundesmarine in der Marstallbucht, das ist ein Gewässer zwischen der dänischen Küste und der holsteinischen Küste. 8 Schiffe des Minensuchgeschwaders üben dort das Minenräumen mit dem Tender Ems. Und das Schiff der Volksmarine hat also die Aufgabe, das genau zu beobachten, was sie dort machen und was sie können, was sie nicht können. Sie halten sich aber in entsprechender Distanz auf, bis auf einmal das Führerboot der westdeutschen Minensucher sich dem Schiff der Volksmarine nähert. Es ist das Führerboot, die Aldebaran. Es kommt bis auf 8-10 Meter an das Schiff der Volksmarine heran, geht auf Stopp. Und der Kommandant ist ein, der kriegsgediente Gerold Dietze öffnet plötzlich ein Gespräch. Mitten auf See. Auf See gab es ja keine Mauern, kein Stacheldraht. Im Gegensatz zum geteilten Deutschland dann ab 13. August 1961. Und er überrascht die Besatzung der Volksmarine mit einer sensationellen Nachricht. Er begrüßt erstmal die Herren der anderen deutschen Marine und sagt, ich habe eine Nachricht für Sie. Seit heute Morgen umkreist ein sowjetischer Kosmonaut die Erde. Schalten Sie den NDR-Welle sowieso, dann werden Sie nähere Einzelheiten über diese heroische Tat der Russen erfahren. Ja, die Nachricht schlug wirklich wie eine Bombe ein. Unwillkürlich richteten sich die Blicke der Besatzung der Volksmarine in den strahlend blauen Himmel. Ja, so nach dem Motto, vielleicht können wir das auch sehen. Waren der Bundesmarine konnten das genau beobachten, weil die ja die Sonne im Rücken. Daraufhin sucht der letzte Sender suchen. Es war ja immer ein Feindsender, durfte man ja nicht hören. Aber eigene Sender konnten hören in dieser Entfernung. Also hatte man den NDR gefunden und lässt diese selber die Oberdecks-Lautsprecher laufen. In der Zwischenzeit unterhalten sich beide, kommt ein lockeres Gespräch und der westdeutsche Minensucher dreht wieder ab. Der bei den anderen Booten angelangt, nehmen die auf einmal alle Fahrt auf und fahren in Richtung des Aufklärungsschiffes der Volksmarine Wismar. Natürlich toll, solchen Besuch hatte man noch nie erlebt und wird es auch nicht wieder stattfinden. Aber der Grund dieses plötzlichen Besuches war ganz einfach. Man alle über diesen Oberdecks-Lautsprecher, die Originalsprechung des NDR hören. Die Boote gruppierten sich also alle um die Volksmarine herum und lauschten nun den gemeinsamen Radioempfang. Circa eine Stunde. Die Jungs der Volksmarine drehten noch ein bisschen mehr auf, damit man eben noch besser alles hört. Ja, und es war schon ziemlich lustig auf alle Fälle. Deshalb erzähle ich das. Diese Begegnungen fanden noch vor dem Mauerbau statt, war noch unten schlimmen Vorkommnissen an der blauen und an der grauen Grenze. Sie steht aber stellvertretend für die vielen Begegnungen, die dann anschließend passieren zwischen Seeleuten in Ost und West. Ich habe in diesem Buch sehr ausführliche Beispiele aus den 60er Jahren dargestellt, wo sehr kuriose Dinge dann auf See passierten. Wir kamen also Schiffe der Bundesmarine sehr dicht an die Schiffe der Volksmarine heran. Davon lag im Fehmarn Belt auf einer Vorpostenposition das Schiff ständig. Und wenn man nicht aufpasste und schnell die Bulle geschlossen hat, ist passieren, dass durch den Wellenschlag der Schnellboote das Wasser dann reinschwappte. Wenn man zuvor nur Schiff durch Lüften gegeben hat, da war das Wasser eben drin. Oder wenn man gerade beim Backen oder zu Deutsch Essen, dann konnte es passieren, dass die Suppe nicht auf dem Löffel, sondern irgendwo auf einer Uniform. Ja, da kam ein Kommandant, er folgte die Idee, wir werden mal den mal ein bisschen in die Suppe spucken. Und der machte das. Er ließ die Maschinen schon heiß laufen, der lag vor Anker, sodass man eben, dass das schon voll unter Dampf ist, das Schiff. Wenn man die Maschine anschmeißt, gibt es eine dunkle Rauchfahne. Der Diesel verbrennt ja, dann wird man ja entdeckt. Und lässt die Maschine offen und wenn jetzt das westdeutsche Schnellboot wieder uns umkreist und es ist gerade über die Ankerkette, dann arte ich mit Fahrtachtern an, also Rückwärtsfahrt, sodass dem, wenn sich plötzlich der Propeller abreißt. Na gut, aber auch dieser Trick hat nicht geklappt. Die westdeutschen Kommandanten haben das erkannt und eben rechtzeitig einen größeren Bogen um das Schiff hervorgezogen, aber sowas gab es eben auch. Ja, ich selber habe es erlebt, dass wir wechselseitig uns angesehen haben, da wurde der Geschützturm rundherum gedreht. Liefen dann ein Spiel. Wir hatten unter anderem den Film mit Meine Stunde Null mit Manfred Krug. Und als wir den haben, haben wir den nach rückwärts laufen lassen. Es gab immer hirschische Lächter, wie der die zum Ausgangspunkt trug. Das habe ich, dann haben wir lustige Dinge. Sehr bestaunt wurden die Schiffe der Volksmarine von westdeutschen Seebäderschiffen, die dann regelmäßig sich dem Schiff der Volksmarine näherten, um den Urlaubern, die sich an der holsteinischen Küste befanden, zu zeigen, wie die Mauer sich hier auf dem Wasser fortsetzt, durch dieses Geschütz der Krake, so hieß ein MLR-Schiff, Bierbüchsen drüber, bunte Illustrierten, meistens im nackten Fotomodell. Leider ging die Zeit ziemlich schnell unter, sodass wir da kaum lesen konnten. Es passierte aber, dass Schiffe an uns herankamen mit leicht Begaben, die dann so eine Art Piepshow uns darboten auf See, was natürlich unmännisch ist, aber so unsehnlich sahen die gar nicht aus. Es kamen dann auch Angler heran, die dann schon leicht angetrunken durch ihren reichen Fischfänge uns dann versuchten, Dinge rüberzuschmeißen, Verpflegung, Büchsen oder auch Fisch, natürlich auch sein Ziel verfehlte. Es kam aber auch vor, man sich wechselseitig irgendwelche Winksprüche zurief über Sprecher oder Signalsprüche. Und dann zitiere ich mal einige. Na, Brüder Osten, wie hat euch heute der Eintopf geschmeckt? Weil man der Annahme war, Volksbrüder gibt es nur Eintopf. Aber das stimmte nicht. Oder wollt ihr schönes Dorf? Da spielt der Mann direkt auf diese Plärrer an, die wir in der DDR zu trinken bekamen. Die hatten natürlich nicht. Westdeutsches Bier war natürlich besser. Oder nur sächsisch, wenn man nicht reagiert. Oder der Spruch von Entwicklungsländern gerne unter die Arme. Nehmen noch Wochenendurlauber an Bord. Oder bieten gute westdeutsche Farbe gegen sozialistische Roststellen. Denn Farbe war in der DDR knapp. Die wurde ja in Bitterfeld hier in der Nähe hergestellt. Und zwar kam es da meistens vor, dass dann, wenn ein Schiff an einer Pier lag in Warnemünde, dann hat man da angestrichen, nämlich die zur See zeigte und die an der Pier war, ja, die war ein bisschen rostig, hat er hin. Oder, ja, das ist schon kurios, aber ich kann das selber bestätigen, wenn ein Schiff zum Vorposteneinsatz auslief in Warnemünde, dann war es eben, weil es ja direkt in Konfrontation zum Gegner lag und die anderen, die rosteten dann vor sich hin. So. Kuriose Dinge. Dann zu den Olympischen Sommerspielen 1964 oder Fußball-Weltmeisterschaft 74. 64 war es so, die gewann die erste Goldmedaille. Das war die Schwimmerin Ingrid Krämer, vielleicht eine ältere und hier bekannt. Und das nutzte nun ein Minensuchmarine, um der Besatzung der Volksmarine zu dieser ersten sozialistischen Goldmedaille zu kommen. Und der Bootsmann des westdeutschen Schiffes konnte wunderbar weiter machen. Der lispelte nur so ein bisschen rum und hatte auch so eine komische Aussprache. Ich kann das sagen. Ich weiß an diesem Dialekt, wie Walter Ulbricht sprach, gratulierte er nun Volksmarine zur ersten sozialistischen Goldmedaille bei den Sommerspielen. Ja, was passierte? Natürlich hat die Funk, erstmal gab es an Bord des Volkes keinerlei Reaktion. Man war ja natürlich verärgert über diese Verhobung des Vorsitzenden des ersten Mannes der DDR, Walter Ulbricht. Darauf reagiert man ja. Die Funkaufklärung hat diesen Spruch oder dieses Wortgefecht aufgenommen. Und sowohl der DDR als auch der Bundesmarine, man wusste genau Bescheid, was da passierte. Der Kommandant des westdeutschen Schiffes war kaum wieder im Stütz. Da hat er schon Befehl bekommen, sofort sich beim Chef zu melden. Jetzt schon sagen, er will ihn kräftig intreten. Das heißt, die andere Seite hat das schon und das war natürlich nicht gut, dass man sich so äußert. Man wollte ja an der anderen Seite auch keinen Anlass geben, sich zu beschweren. Es kam aber auch vor, dass zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974 viele Schiffe des Bundesgrenzschutzes an Schiffe der Volksmarine herankamen und Karten überreichen wollten als Einladung, um an den Weltmeisterschaften teilzunehmen, was natürlich nicht ging. Es gab einen Spruch, in dem man uns gratulierte zum Sieg über ihre eigene Mannschaft. Das berühmte Sparwasser ist ja bekannt. Ja, und dann kam man eben daran und sagte, schlag die Holländer heute. Dann hat er, also wir waren immer aktuell informiert über die Geschehnisse. Der Fußball-Weltmeister widerspiegelte sich dann auch in entsprechenden Wortgefechten auf See. Es gab auch Beispiele, dass man gleichzeitig mit Signalmunition beschoss. Wenn man glaubte, der andere ist zu dicht herangefahren, Signalpistole gerichtet in den Mast, also mir ist einmal erlebt, dann ist es schon ein bisschen komisch. Ich habe auch aber in einem Fort in Rheinbach, das liegt in der Nähe von Bonn, etwas ganz Gegenteiliges erfahren, als das, was ich im Archiv lesen konnte. Und zwar hat sich ein westdeutscher Minensucher, befand sich in Position, hatte Taucher ausgebracht, weil er einen verdächtigen Gegenstand auf dem Meeres machte. Sah aus wie eine große Mine und nun mussten die Taucher darüber untersuchen. Der westdeutsche Minensucher hatte aber alle Signale, die man dazu setzt, Flaggensignale, sodass jeder wusste, aha, hier sind Taucher ausgebracht, da gibt es besondere Vorschriften, die Maschine darf natürlich nicht gestartet werden, das so angeschlossen wird, damit eben kein durch Drehbewegung des Propellers die Taucher nicht verletzt. Es preschte ein Schiff der Volksmarine heran, ein Minenschiff, und ignorierte diese Hinweise, kam immer dichter und dichter, sodass der westdeutsche Kommandant letztlich sein Geschütz auf das Schiff der Volksmarine, was von unserer Seite wieder als Provokation aufgefasst wurde. Da er wie vor immer noch dichter rankam, um zu gucken, was da los ist, nahm dann der westdeutsche Kommandant, und der meldete sich nämlich in Rheinbach bei mir, als ich den Vortrag hielt, seine Signalpistole der Volksmarine ein paar Löschmunition in den Mast. Direkt auch erlebt, dass das, was man so liest, teilweise gar nicht stimmt, ja, und bestimmte Dinge ganz anders zugetragen haben, als man sie hörte und durch verschiedene andere Journalisten verdreht mitbekam. Eines der schlimmsten Ereignisse in der Zeit der Ost-West-Konfrontation und deutscher Spaltung, die ereignet haben, war am 15. Juli 1975. Tage gelang es einer Rostocker Segeljacht in den Westen. Und zwar hatte der Skipper, der ist allgemein bekannt, das ist der Herr Geht, gewesen. Sein Symbol war der Katzenkopf im Segel. Ganz bekannter Segelmacher war zuvor über geheimdienstliche Kanäle der anderen Seite signalisiert, dass seiner Segeljacht und seiner Familie in den Westen fliehen möchte. Die entsprechende Aufklärung der anderen Seite wusste genau über Bescheid. Man kannte also den Tag und die ungefähre Uhrzeit. Um 11.15 Uhr war eine Minde aus, wurde entsprechend ausklariert. Er hatte die Sondergenehmigung zum Segeln, auch die Sperrgebiet, um Darßer Ort zu umfahren. Dort gibt es ein Schießgebiet, was nicht durchfahren, und da muss man also außerhalb der Drei-Meilen-Zone fahren. Er hatte die Genehmigung, in dieser Woche Richtung Rügen zu segeln. Ja, keiner wusste bei der Ausklärung in Warnemünde, dass sie 6 Stunden später sehr viele Ereignisse auf See abspielen werden. Der Skipper so den vorbezeichneten Weg Richtung Dars, immer auch mit erfasst von den entsprechenden Funkmessstationen, die sich DDR befanden, aber dem maß keiner eine besondere Bedeutung bei, da er Kurs fuhr. Parallel legte gegen 11 Uhr das Bundesgrenzschutz Duderstadt ab. Es hatte den Auftrag, Segeljacht in Schlepp zu nehmen und die 4 DDR-Bürger Asyl zu gewähren auf seinem Schiff. Die haben sich aber so gehalten, dass man hier auch im Vorfeld nicht erkennen konnte, was eigentlich beabsichtigt. Der lief also auf dem internationalen Schifffahrtsweg 1, das ist so die Route, wo auch die passieren, den beschriebenen Kurs, auch mit verfolgt von der Funk- und Messaufklärung der DDR, bis etwa in Höhe Dars. War aber schon um 15 Uhr dort, die sind also mit voller Kraft gelaufen, und die See befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in etwa in Höhe Ahrenshoop und Wustrow. Damit das Vorhaben nicht vorzeitig entdeckt wird durch die Funkaufklärung der Volksmarine und der Grenze, begab sich dann das Schiff Grenzschutzes mit Nordkurs entfernt von der DDR-Küste und lief also ab. Man konnte das ja funkmäßig erfassen, bis die Segeljacht etwa in der Tonne Höhe Darßer Ort sich befinden würde. Das war gegen 17 Uhr. In dem Moment, wo die Segeljacht dann außerhalb der Territorialgewässer fährt, was ja ihr gestattet war durch das Personaldokument PM19 und PM18, so nannte man das damals. In dem Moment ändert der Kommandant des Bundesgrenzschutzes seinen Kurs und stößt mit voller Fahrt 40 Knoten, also fast 50 km/h, auf das Segelboot zu. Und in internationaler Gewässer gegen 18.10 Uhr dieses Boot des Bundesgrenzschutzes dann an der Segeljacht angelangt. In einem kurzen Gespräch ist schnell klar, um was es geht. Geht in den Westen, Segelboot wird ins Schlepp genommen. Es begeben sich Beamte des Grenzschutzes auf das Segelboot. Die DDR-Fahne wird entfernt, dafür die westdeutsche Flagge gehisst. Und Bootsname und andere Kennzeichen werden überklebt. Die Familie Geht steigt parallel auf das Boot des Bundesgrenzschutzes über. Ja, was später hat dann die Presse alle möglichen Dinge dass also mehr oder weniger zufällig war und alles Spinnerei. Wenn ich frage Sie, welches Schiff führt da solchen großen Pflaster mit sich, dass man alle Namen beklebt? Das heißt, man wusste also im Vorfeld schon Bescheid, was beabsichtigt war, damit eben die Erkennung der Segeljacht der Grenzbrigade schlechter fällt, hatte man das überklebt. Aber die haben trotzdem herausbekommen, um wen es sich handelt, denn die haben vergessen, die Nummer auch zu überkleben. Und anhand der Nummer wusste man, aha, es handelt sich um die Rostocker Segeljacht Tornado, die hier im Schutz des Grenzschutzessee jetzt im Schlepp Richtung Westen flüchtet. Sie können sich vorstellen, was sich daraus anschließend entwickelte. Höchste Alarmstufe für die Grenzbrigade. Es wird sofort ein Schiff der Grenzbrigade Küste, was sich sonst nördlich vom aufhält, zum Ort des Geschehens befohlen. Des Weiteren ein Schiff, was vor Ort liegt, eins vor Warnemünde und Kühlungsborn. Innerhalb von 2 Stunden sind also Schiffe der Grenzbrigade Küste an diesen Schleppzug heran, und das Bundesgrenzschutzessee mit der Segeljacht im Schlepp. Der Kommandant des Bundesgrenzschutzes meldet seiner Leitstelle in Neustadt, was sich hier auf See ereignet. Die schickt sofort einen Hubschrauber los und ein weiteres Boot des Grenzschutzes, um ihren eigenen Leuten zu helfen. Die Boote der DDR versuchen nun, die Schleppleine zu kappen, indem man sich immer zwischen See und dem Schleppschiff begeben will, aber immer dann, wenn sich Schiffe der Grenzschutz die Leine dicht mit aller Kraft, sodass der Abstand zwischen Segelboot und BGS immer wieder so kurz, eben kein Boot sich dazwischen bewegen kann. Und das geht nun ständig hin und her. Beiderseitiges Aufrüsten, die Geschütze auf den Schwänzer sind besetzt, genauso wie der Kommandant auf dem des Bundesgrenzschutzes schwere Maschinengewehre in der Nock, also oben auf der Brücke aufstellt, Gurte angeschlagen, alles klar zum Feuern. Ja, man muss aber bis zwischen 10 und 30 Metern entfernt bewegen. Das beiderseitig fand also sozusagen in Höhe und Sichtweite statt. Die Situation war bedrohlicher. Die Hubschrauber der Bundesrepublik lösen sich ab, blenden den Kommandanten auf den Grenzschiffen derart an, dass diese auch zeitweilig von ihrem Vorhaben der Wiederinbesitznahme der Segeljacht ablassen müssen. Inzwischen ist natürlich klar, dass man die Personen nicht mehr zurückholen kann, aber das Fluchtmittel. Es gab doch ein Gesetz in der DDR, dass eben das Fluchtmittel ist, um jeden Preis einzuziehen. Ja, und dann der Stasi-Chef Mielke hatte in Berlin eine regelrechte Sammlung mit allen möglichen Fluchtmitteln, angefangen kleinen Mini-U-Booten und so weiter. Hätte er bestimmt gerne noch die Segeljacht noch haben wollen. Es schaukelt sich dann dermaßen hoch, dass die von der Volksmarine 2 Schnellboote hinzubefohlen werden. Und in dem Moment, wo 2 Schnellboote der Volksmarine auftauchen, diesem Wiederinbesitznahme Nachdruck zu verleihen, alarmiert die Bundesmarine ebenfalls. Und Kampfhubschrauber der Bundesmarine werden in Bereitschaft gehalten. Wir haben also in der Stunde eine derartige Kräftekonstellation auf See zwischen 4 Booten der Grenzküste, 3 Booten des Bundesgrenzschutzes See, 2 Hubschraubern, 2 Booten der Volksmarine und 2 Schnellbooten der Bundesmarine. So etwas gab es. Es ist nicht gelungen, der Segeljacht habhaft zu werden. Sie kommen also dann in Neustadt an. Und Brigadegeneral Teichmann, der Chef des Bundesgrenzschutzes, schätzt dann rückblickend ein, eine sehr Art bedrohliche Installation auf See hat sich noch nie ereignet und auch künftig nicht. Man muss auch abschließend dazu sagen, als nämlich die Weste auf Sichtweite herankamen, hat Erich Honecker persönlich in Berlin 22.43 Uhr den Befehl zum Abbruch gegeben und damit war die Sache beendet. So, ich hatte jetzt ein Beispiel etwas länger geschildert. Sie können das alles detailliert nachlesen. Beispiele auch. Dinge, die sonst nirgendwo in der Presse standen oder zumindest etwas anders wurden. Vielen Dank.
Herr Pfeiffer wird Ihnen noch zur Verfügung stehen an unserem Stand, direkt an E, Nummer 306. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu können und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.